Sie reisen jetzt ja schon seit einem Vierteljahrhundert durch die ganze Welt, aber was hat Sie auf Island aufmerksam gemacht?
Eigentlich stand Island bei mir gar nicht auf der Agenda, wenn ich ehrlich bin, und ich bin nur durch Zufall dorthin geraten beim Vulkanausbruch von 2010. Und das hat mich dermaßen fasziniert, als ich dann persönlich vor Ort stand, als da die glühend heiße Lava aus dem Boden herausgeschossen kam, dass ich dann mehr und mehr Interesse für diese Insel gekriegt habe und was sich dann bei mir vor meinen Augen sich entblättert hat an Landschaften, an Skurrilität, das war unbeschreiblich.
Sie waren ja bei dieser Reise nicht nur zu Fuß unterwegs, sondern auch mit motorisiertem Schlitten auf dem Rücken eines Pferdes oder hoch oben im Flugzeug. Wie kam es denn zu dieser Auswahl von teilweise doch eher außergewöhnlichen Fortbewegungsmitteln?
Das hat teilweise was mit der Natur zu tun, dass ich zum Vulkanausbruch, da musste man über den viertgrößten Gletscher Europas angereist kommen bei minus 20 Grad. Und wir waren so eine ganze wilde Haufen zusammengewürfelter Fotografen. Und da haben wir uns damals Motorschlitten ausgesucht, um dorthin zu gelangen. Die schienen uns am besten, hatten aber ihre Schwierigkeiten in sich geborgen, weil wir damit nicht umgehen konnten, laufend umgefallen sind. Dann hat sich die Anreise extrem lange in die Nacht hinein verzögert. Da mussten wir uns dann beim nächsten Tag was anderes einfallen lassen, haben uns dann Superjeeps ausgesucht. Die haben halt so riesengroße Ballonreifen, dass sie sich nicht allzu leicht in den leichten Schnee auf dem Gletscher oben eingraben. Dann die nächsten Sachen waren natürlich die isländischen Pferde, die ja für ihre Gutmütigkeit und Robustheit berühmt sind und auch eine Gangart beherrschen, die unsere Pferde schon lange verloren haben, und das wollte ich selber mal erleben, wie das so ist. Und natürlich ist Island aus der Luft immer wieder ein wahnsinniges Erlebnis, was man unbedingt im Leben gemacht haben sollte, wenn man auf dieser Insel war, weil es offenbar einen Blicke, die man nie wieder irgendwo anders auf der Welt kriegt. Und daher ist diese ganze Mischmasch an Transportmitteln einfach zustande gekommen.
Für Ihren neue Diashow, also für die Island Diashow, haben Sie mehrere Kameraleute sogar mitgenommen und sogar Filmmusiker komponieren lassen, also einen eigenen Soundtrack. Was erhoffen Sie sich denn von dieser neuen Art von Vortrag?
Also seitdem die digitale Technik Einzug gehalten hat, ist ja das ganze Medium weitaus größer geworden, und der Name Dia-Vortrag trifft es schon lange nicht mehr, weil wir Musik mit integrieren, weil wir Originaltöne mitbringen, weil auch Filmsequenzen mittlerweile möglich sind, Animationen, die man über die Fotografie zum Film bringen kann, wie zum Beispiel das Polarlicht, das sich im Prinzip ganz schwer nur filmen lässt, weil es ja dunkel ist. Es lässt sich aber gut fotografieren und nachbearbeiten und dann zu einem Film animieren, sodass man relativ die Wahrheit sieht vor Augen, wie sich das Polarlicht auch verändert und bewegt. Und das ist eine Sache, die mich sehr fasziniert. Ich liebe auch die Fotografie, die damit hineinschmelzen soll, die ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, die Ästhetik des schönen stehenden Bildes. Aber dort, wo die Kamera teilweise dann dem Bild überlegen ist, nutze ich dann den Film. Und das hat das ganze Genre in eine ganz andere Sphäre hinein katapultiert in meinen Augen. Und was sich auch vom Fernsehen groß unterscheidet. Und mit dieser Mischung, auch mit der komponierten Musik, die richtig für den Vortrag dann entstanden ist oder passend zum Vortrag entstanden ist, entsteht ein in meinen Augen wirklich einzigartiges Kunstwerk, was sich total abgrenzt von den früheren Diashowen und dem Fernsehen, was man dort heute zu bieten kriegt.
Da bin ich aber dann selber auch gespannt auf den Vortrag.
Noch nie gesehen?
Bisher noch nicht, nee. Das
also
ist mein erstes
Mal.
Nee, bisher noch überhaupt gar nicht. Ich bin da ins kalte Wasser geworfen worden und habe mir das jetzt
das
mal einfach mal
cool,
angeguckt.
Weil das ist die Freude, weil ja, das ist noch ein Riesenpotenzial, was da ist an Leuten. Das kennen noch so viele,
ja, das
nicht
stimmt,
dieses Medium, und sie schmunzeln immer darüber. Aber wenn sie mal da sind und sehen, was dahinter steckt, was das ist, was es sein kann, ne, das ist noch weitaus unterschätzt, ne, in der Bevölkerung, weil man hat halt diesen Klischee-Dir-Vortrag, da zeigt einer seine Urlaubsbilder oder der Opa zeigt, was er erlebt hat, ne? Oder da ist einer, der möchte seine Reisen damit finanzieren. Das ist es schon lange nicht mehr. Ne? Wir haben einen ganzen Berufsverband von Multivisionsvortragenden, ne? Und da ist unheimlich viel Bedarf und Potenzial da. Ne? Und es ist schön, wenn dann daran gearbeitet wird, an dem Medium das einfach salonfähiger zu machen, weil wir werden nicht als Kunst angesehen, weder von der Steuer noch von vielen Medienschaffenden, weil die nicht sehen, was dahinter steckt, was auch für Arbeit da ist und was wir auch bewegen. Wir versuchen ja auch, was zu bewegen. Also der Vortrag bei mir werden Sie auch sehen, da geht auch darum, die Leute aufzuwecken, weil Island steht unter Gefahr, die einzigartige Vulkanlandschaft, die es besitzt, nicht wiederbringlich zu verlieren, ne? Wegen, wegen der Wirtschaft, ne? Wegen, und das ist eine ziemlich üble Sache, die da gerade passiert, aber das ist, Island ist nicht das einzige Land in der Welt, wo das passiert, aber da laufen viele Sachen auch schief. Das spreche ich an und rüttel die Leute ein bisschen auf, obwohl wir sehr machtlos dem gegenüberstehen, weil die Veränderung, die muss von den Isländern von innen her passieren.
Als angehender Luft- und Raumfahrtsingenieur, wie Sie es ja damals waren, hat man ja nicht die besten Voraussetzungen, um viel auf Reisen zu gehen. Was war denn für Sie dann der Hauptbeweggrund, alles stehen und liegen zu lassen und sein Hobby zum Beruf zu machen?
Na, das hat sich parallel entwickelt, weil ich nach dem Abitur zum ersten Mal meinen Rucksack gepackt habe. Ich bin damals nach Afrika gefahren und habe den Kontinent zweimal durchquert. Und diese Reise dauerte damals auch 2,5 Jahre am Stück. Ich habe da auch nicht gearbeitet, denn das Reisen, das war ehrlich gesagt schon Arbeit genug. Und das war so die Initialzündung. Danach habe ich dann mein Studium begonnen, dann ist unterbrochen, bin zu Hause hier in Berlin in die U-Bahn eingestiegen, habe den Zug zweimal gewechselt, bin dann in Peking wieder ausgestiegen, dann ging es 1,5 Jahre quer durch Südostasien und dann habe ich mein Studium beendet und dann stand ich vor der Entscheidung, was mache ich jetzt? Werde ich jetzt Ingenieur oder folge ich meinem Traum der Fotografie, dem Reisen und auch den Vorträgen, weil die Vorträge für mich genauso wichtig sind wie das Reisen, weil das auch ein wunderschönes Instrument ist, das Erlebte aufzuarbeiten und zu verdauen, es weiterzutragen, andere Menschen daran teilhaben zu lassen. Und ich wusste, wenn ich es nicht versuche, werde ich es irgendwann mal bereuen. Und so habe ich mir dann eine Zeit gesetzt und sagte, ich probiere es 3 Jahre. Und hauptberuflich, weil anders war es nicht möglich. Dafür ist der Aufwand und die Kosten, die da reinfließen, viel zu hoch. Und nach 3 Jahren war ich bei weitem noch nicht aus dem Gröbsten raus, aber es lief dann schon ganz gut und jedes Jahr ging es besser. Und heute lebe ich jetzt schon seit 17, 18 Jahren hauptberuflich von meiner Reisefotografie und von diesen Vorträgen. Und ich habe meine Entscheidung, diesen Weg zu gehen, bis heute kein einziges Mal bereut. Im Gegenteil, es bereitet mir wahnsinnig viel Freude, dieses Leben so zu führen, wie ich es tue.
Abschließend würde ich gerne noch den Blick in die Zukunft werfen. Worauf darf man sich denn beim nächsten Mal freuen? Gibt es da schon ein neues Projekt?
Also ich habe einige Projekte. Ich bin natürlich auch immer dabei, meine alten Lieben, meine alten Reisen weiterhin zu verfolgen, sie zu aktualisieren. Ich war jetzt gerade wieder über einen Monat in Burma unterwegs. Das Land, das bereise ich schon seit nahezu 15 Jahren und konnte da die ganze Entwicklung zeigen und dokumentieren, war auch bei der größten Widerstandsarmee in Burma zu Gast und hat da auch einen sehr guten Einblick erhalten, wie das Denken auf der Seite ist. Und so bin ich immer wieder dabei, die aktuellen Schauen am Leben zu halten, wirklich auf dem aktuellen Stand zu sein. Und nebenbei bereise ich weiterhin auch viel Afrika und Asien, trage mich mit dem Gedanken auch über Thailand einen Vortrag zusammenzustellen, weil ich auch dieses Land schon seit über 20 Jahren kenne und es hochinteressant ist und man hier in Deutschland auch ein falsches Bild und nur ein oberflächliches Bild davon bekommt, auch wenn man dorthin reist. Aber da steckt sehr viel interessante und witzige Geschichten drin. Und so kann ich im Prinzip noch gar nicht so richtig sagen, was als nächstes kommt, bis auf Thailand. Und dann lasse ich mich treiben und schaue, wo es mich dann weiterhin in die Welt zieht, was ich mir gerne noch anschauen werde.
Ich danke Ihnen wirklich vielmals für das Interview. Es fiel mir selber zwischendurch sehr schwer, weil ich das sehr interessant finde, nicht zwischen Kommentare zu bringen und immer mehr wissen zu wollen. Und deswegen
kann man ja, dafür bin ich ja da.
Ja.
Aber das ist, je tiefer man eintaucht, ne, in ein Land, desto mehr hat man dann zu erzählen. Und das ist auch ein Punkt, der mir bei den Vorträgen viel Freude bereitet, weil es ist nicht mehr so ein oberflächliches Unterwegssein und nur als Selbstzweck hier irgendwie Spaß und Abenteuer zu erleben, sondern mein Abenteuer, meine Spannung liegt auch darin, in das Land einzutauchen, ne, die Menschen kennenzulernen, ihre Punkte zu sehen, die sie bewegen und auch über die Politik, über die Geschichte einfach das Land zu erkennen und zu spüren. Und je tiefer man da eintaucht, desto spannender wird es und es ist total faszinierend. Man kann es dann auch mit anderen Ländern vergleichen, wie sind die entstanden, auch die Menschen, die auf Island leben, die ist ja eine kleine Gruppe, sind ja nur 33.000 Menschen und die haben einen ganz gewissen Pioniergeist. Ne? Man kennt sich quasi, jeder kennt fast jeden.
Ja.
Und es hat eine Ähnlichkeit auch mit Ländern wie Neuseeland oder auch wie Südafrika, wo es auch eine relativ kleine Kommune ist, die dann auch ihre eigenen Gesetze schaffen oder ganz anders an Regeln rangehen, als es hier in Europa der Fall ist, wo Millionen von Menschen auf engstem Raum sich irgendwie um die Plätze streiten müssen.
Das ist sehr viel Persönlichkeit dann. Ja. Okay, gut. Jetzt schalte ich.
Das wir uns in meinem Vortrag sehen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich werde hundertprozentig da sein. Ich freue mich und habe mir den Termin auf jeden Fall schon freigehalten. Ja, dann bedanke ich mich für das Interview.
Sehr gerne.